Herr, jetzt wollen wir dieses große Wunder, das uns trägt, neu verstehen. Wir kommen aus diesem Tag in der Freude, all dessen, was wir arbeiten konnten, was wir erlebten, gehen Sorgen mit uns und Dinge, die falsch gelaufen sind. Wir leiden unter dem, was wir falsch gemacht haben, bitten um deine Vergebung, aber du musst uns am Abend neu den Weg weisen. Neu zeigen, wie du uns segnen willst. Danke jetzt für diesen Abend, deine Gegenwart. Amen. Der Galaterbrief führt uns in die Türkei. Das ist erstaunlich. Die meisten Briefe, sehr viele Briefe, sind ja an Gemeinden in der Türkei geschrieben, in Kleinasien. Gehört ja auch etwa die Petrusbriefe dazu und so weiter. Nicht nur Kolosser- und Epheserbrief, Galaterbrief. Vielleicht für den Bibelleser gar nicht so wichtig. Es handelt sich um Völker, Stämme im Innern von Kleinasien. Wir wissen nicht, wann diese Gemeinden gegründet wurden. Ob sie Paulus auf der Durchreise gegründet hat, es könnte so sein wie bei Kolosse, wo der Paulus ja nie hinkam, dass es also jungbekehrte Christen diese Gemeinden ins Leben gerufen hat. Wir sehen hier Gemeinden, Christenstand in den ersten Jahren, Aufbruch, neues Leben. Und wir haben in diesem Galaterbrief eine Streitschrift vor uns. Alle Briefe des Neuen Testaments sind im Streit geschrieben. Das ist einer der heftigsten Briefe überhaupt. Paulus sagt ganz krasse Formulierungen hier. Das ist bloß deshalb wichtig, weil viele meinen, in der Gemeinde müsste immer Friede sein. Über diese Fragen des Glaubens muss man hart streiten und da gibt's Gegensätze, die man nicht auflösen kann. In unserer heute friedlichen Zeit sind wir immer der Meinung, dass man also alles ertragen muss, tolerant sein soll und so weiter. Da kann man sich nicht auf das Neue Testament berufen. Wenn Sie zum Beispiel denken, ein Brief wie die Johannesbriefe, Johannes, der so viel von der Liebe sprach, wer nicht in der Liebe bleibt, der ist nicht von Gott, sagt der Johannes. In diesen Johannesbriefen steht drin, wenn einer falsch lehrt von Jesus Christus, soll man ihn nicht mehr grüßen. Mit ganz harten Worten wird es gesagt, falsche Lehre in Glaubensdingen ist nach dem Neuen Testament, also wenn das verbindlich ist, das ist ja für uns verbindlich, das Neue Testament, ist falsche Lehre etwas ganz Furchtbares, weil das die Gemeinde zerstört. Und jetzt ist es in unserer Zeit natürlich heute, wo so viel Widersprüchliches über Jesus Christus gelehrt wird in der Christenheit. Ganz wichtig, dass wir dort wieder Klarheit bekommen. Ich lese Vers 1 bis 10. Paulus, ein Apostel, nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und alle Brüder, die bei mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Der Briefkopf oben, der Absender, die Anschrift, wie wir sie auf den Geschäftsbriefen haben. Jetzt kommt der Gruß, relativ kurz fällt er aus in diesem Brief. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium, obwohl es doch gar kein anderes gibt. Nur, dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Aber auch wenn wir, also der Paulus oder die Apostel, oder ein Engel vom Himmel, man stelle sich vor, euch ein anderes euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Wiederholt, noch einmal unterstrichen. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Wir haben heute das Problem, dass in unseren Gemeinden sehr viel Widersprüchliches geglaubt wird, gelehrt wird. Da gibt es Leute, die sagen, bei uns wird im Religionsunterricht erzählt, die Bibel ist überhaupt nicht verbindlich, das sind alles nur alte Mythen. Andere sagen, Christus war ein ganz normaler Mensch. Sie können ja das unendlich fortsetzen. In der Theologie gibt es sehr viele Ideen, die alle nicht aus dem Neuen Testament geschöpft sind, sondern aus den Köpfen von Menschen kommen. Wenn man das ernst nimmt, was hier steht, wir müssen es ernst nehmen, muss man sich auseinandersetzen, ganz ernsthaft, was ist jetzt richtig, was ist wahr, worauf kann man sich verlassen. Jetzt ein kurzer Ausblick, was war damals los beim Paulus? Was war mit den Galatern los? Es hat sich um jung bekehrte Leute gehandelt. Warum sind sie abgewendet worden? Warum sind sie vom Evangelium weggegangen? Was ist der Grund, warum Menschen das Evangelium, wie es in der Bibel drin steht, verlassen? Ist das Verblendung? Ist das höhere Erkenntnis? Oder was ist das eigentlich? Wenn Sie es mal jetzt prüfen, bei irgendwelchen Menschen, mit denen Sie in der letzten Zeit diskutiert haben, gestritten haben, bei den Galatern war es eigentlich ein ganz ernsthaftes Bemühen. Sie haben gar nicht gezweifelt an der Göttlichkeit Jesu, so wie es vielleicht manche tun und sagen, das kriege ich nicht in meinen Verstand rein. Es war nicht das Verstandesproblem. Sondern sie waren sehr eifrige Leute. Und sie haben gesagt, wir müssen doch selber mit unserem Leben arbeiten. Ist doch mir viel zu billig, dass ich mir die Sünden vergeben lasse. Da kann man ja bloß herkommen und gerade so drauf lossündigen und dann holt man wieder die Vergebung ab. Ich möchte mein Leben selber verändern. Ich möchte ein guter Vater sein. Ich möchte ein wahrhaftiger Mensch sein. Ich möchte ein moralisch guter Kerl sein. Ich möchte mich bemühen, das Gute zu machen. Also das, was viele Nichtchristen ja um uns her tun. Ich bin immer wieder überrascht. Vielleicht haben Sie auch so Bekannte, wo Sie sagen, da kann ich nicht das Wasser reichen. Das sind so edle, humanistische Menschen, die setzen sich ein für die Liebe und für die Güte und so. Die glauben gar nicht an Christus, aber sie haben einen ganz vorbildlichen Lebenswandel. Und das ist natürlich oft für Christen auch eine Frage, muss ich nicht das mit meinem Leben auch probieren? Hans Brandenburg, der ein ganz großartiger Bibelausleger war, in vielem, auch immer wieder mit all den Büchern, wenn Sie was von Hans Brandenburg finden, sehr lesenswert auch. Bibelkommentare geschrieben. Der hat eine Schrift geschrieben, Kinderkrankheiten des Glaubens. Und diese Schrift ist ganz wichtig. Er sagt, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, geht es wie beim Baby. Beim Kleinkind. Kleinkind kriegt es erst Keuchhusten und dann kriegt es rote Flecken. Und da gibt es so ganze Sachen, muss man eigentlich durch, bis man so die richtige, robuste Natur hat. Das ist fast zur Stärkung des Organismus notwendig. Er sagt, es gibt im Christenstand Kinderkrankheiten, da läuft jeder einmal durch. Das sind also Dinge, die Sie auch durchlaufen haben. Oder ich könnte es Ihnen jetzt mal mit Beispielen erzählen, von ganz bekannten Namen. Wir haben am Sonntag ein Lied gesungen vom Gerhard Terstegen. Und wenn Sie Biografie von Gerhard Terstegen lesen, wir hatten es angefangen. Der war Lehrling, Kaufmannslehrling und hat plötzlich den Wunsch gehabt, er müsse doch Gott ganz lieb haben. Und dann hat er sich bemüht, Gott ganz gehorsam zu sein. Und was hat er gemacht? Er hat sich auf seine Stube gesetzt und hat stundenlang gebetet und noch Nacht dazu und dann hat er bloß noch Milchsuppe gegessen und hat nämlich hinausgeguckt zum Fenster und hat bis er todkrank wurde, ist er fast zugrunde gegangen. Über Jahre hindurch ging der Kampf. Man muss ganz arg aufpassen, etwa unsere Jugendleiter müssen aufpassen. Es gibt ja auch bei unseren jungen Leuten gerne so eine Verkrampfung auf dem Weg des Glaubens, dass sie in einer ganz großen, schönen Radikalität, aber in ihrer Verkrampfung versuchen, das selber zu machen. Der Karl Heinrich von Bogatzky hat so schöne Glaubenslieder geschrieben, genau durch die gleiche Entwicklung durchgegangen. Jahrelang gemerkt, ich muss doch Gott eigentlich dienen, ich will viel lieber sein, und je mehr er lieber sein wollte, merkt er, dass er gar nicht lieb ist. Er spürt, dass er von innen heraus, von seinem Herzen, ganz wüste Fantasien hat, ganz böse Gedanken in seinem Herzen aufsteigen, und alle sind im Grund in diese Verzweiflung gekommen. Was ist da los? Einer hat's super beschrieben, das ist ja eins der meistgelesensten Bücher von der Welt, Bunyans Pilgerreise. Wie er das sagt, von einem, der den Weg gehen will des Glaubens mit Jesus Christus, und dann gerät er in den Sumpf der Verzagtheit. Das ist bei Bunyan ganz toll beschrieben, der da 15 Jahre im Gefängnis war. Einer, der mit der englischen Staatskirche gebrochen hat, um des Evangeliums willen, und dann in dem Gefängnis gelandet ist. Ein mutiger Prediger, Kesselflieger von Bedford. Und der Bunyan sagt, wie dieser Christ da in diesem Sumpf zunächst probiert, sich durchzukämpfen, wenn da nicht eine Rettung von außen käme und ihn herauszieht, wäre er in diesem Sumpf untergegangen. Und da erklärt ihm dann einer, sagt du, das mit dem Sumpf, das ist ganz schlimm. Da haben die Zuständigen schon versucht, die haben 20.000 Wagenladungen mit Steine hineingeworfen, der Unterweisung, das ist eben bei ihm alles bildhaft, die Unterweisung, damit ein Pfad entsteht, aber es ist kein Pfad geworden, sondern es ist der Sumpf wie vorher, jeder, der reinkommt, findet keinen Boden mehr. Und da will der Bunyan sagen, das Schlimme ist, je mehr man sich auch mit Ordnungen und Gesetzen und Maßregeln beschäftigt, man findet keinen guten Grund. Und das war das Problem bei den Galatern. Sie haben versucht, mit allen guten Gesetzen, sie haben zuerst mal gesagt, es ist das jüdische Gesetz, das Reinheitsgesetz, wenn wir das alles befolgen, wenn wir die ganzen Ordnungen des Alten Testamentes machen, das ist doch gut, dann werden wir doch ganz nah dabei sein. Von unserem Begreifen her müssen wir doch immer sagen, hat es doch eigentlich toll, ich kenne das, wenn wir in einer Gruppe nach Israel reisen, sind sie alle fasziniert und sagen, Mensch, wie die Juden, die strenggläubigen Juden mit den Schäfchenlocken da an der Klagemauer stehen, da können wir doch unser Stück davon abschneiden. Die meinen es doch so ernst. Und dann muss ich immer sagen, und trotzdem ist Grotten falsch, weil das nicht der Weg ist, wo man Gott erkennt. Das ist die Verblendung. Ja, wie? Sollen wir dann einfach draus loslegen? Nein, er sagt, ihr habt euch abwenden lassen. Ihr habt euch abwenden lassen vom Evangelium. Und deshalb sagt er, was ist denn das Evangelium? Vers 4 steht es. Wir sind errettet von diesem argen Geschlecht. Ich kann mich aus meiner Lage nicht selber befreien. Sie kommen aus ihrer Unreinheit, aus ihrer Sünde, aus ihrer Gebundenheit, aus ihrer Gottferne nicht raus, indem sie selber sich bemühen. Im Bild gesprochen, wenn ein Ertrinkender im Meer merkt, meine Kraft reicht nicht, ich schaff's nicht mehr bis zum rettenden Ufer. Ich werde immer schwächer. Das Ufer geht immer weiter. Das Wasser zieht mich hinaus aus dem Meer. Dann ist es eigentlich relativ egal, ob er Rückenschwimmen macht oder Bauch, Brustschwimmen. Er geht unter. Er kann sich nicht selber befreien. Und wenn Paulus daran erinnern, sagt, ihr lieben Galater, müsst ihr wieder zurückkehren zum Evangelium, zum Anfangspunkt, wo ihr mal gestartet habt. Es gibt in eurem Leben keine Möglichkeit, euch aus eigener Kraft zu befreien. Aber die Ordnungen sind doch so schön. Sagt, ihr,
Das Evangelium ist die Grundlage des Lebens.
Und jetzt muss man wieder auf dieses herrliche Wort des Evangeliums zuerst zurückkommen. Das ist ja ein Schlüsselbegriff und wird auch am nächsten Dienstag noch mal eine große Rolle spielen. Was ist denn das Evangelium? Wir haben zuerst jetzt mal darüber gesprochen, was war die Not damals bei den Galatern? Wo war der Irrtum da? Warum regt sich der Paulus also auf? Er regt sich auf, weil die Leute etwas selber machen wollen und sie kennen die Kraft des Evangeliums nicht. In unseren Gemeinden ist das ja heute natürlich umstritten. Wenn wir eine Umfrage in Stuttgart machen würden, selbst bei Kirchgängern in verschiedenen Kirchen, und sagen, was ist die Aufgabe des Christen heute in unserer Welt, dann würden sie sagen, ein Christ soll sich für das Gute einsetzen, würden viele sagen. Oder Christen sind sozial engagierte Leute. Es kämen lauter Antworten vom Tun. Ganz selten wird wahrscheinlich einer sagen, wir sind Leute, die ungemein beschenkt werden von Jesus. Das ist nämlich das Zentrum vom Glauben. Was steht denn im Neuen Testament drin? Was hat denn Jesus gemacht? Er zu Menschen kam, sich offenbart hat als Heiland und Herr. Arme Leute, eine Ehebrecherin, ein Schwarzhändler, ein Krimineller, dann kommt Jesus als der Befreier, Fischer. Was waren so ganz normale Leute des Lebens, Handwerker? Und denen verkündet Jesus die Gottesherrschaft. Und die Gottesherrschaft kommt nicht und sagt, wenn ihr euch jetzt ganz arg müht, wenn ihr 20 Kurse besucht habt, wenn ihr auf der Leiter des Glaubens weitergekommen seid, sagt er, heute, wo du Vertrauen hast zu Jesus, bricht die Gottesherrschaft. Was ist denn Gottesherrschaft? Da ist der Himmel da. Da ist das neue Leben beginnt. Heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Sag mal, wartet mal ab. Jesus sagt, es geht spontan in dem Moment, wo einer die Frohbotschaft des Evangeliums hört. Da ist die Freude. Also, das Evangelium ist sowas, was einbricht, was mein Leben trägt. Was ist Evangelium? Das ist in der Tat heute eine Frage. Noch wird in unseren Gemeinden, Bibelstunden, Hauskreisen das Evangelium gelehrt. Evangelium. Ja, Evangelium sind doch Neue Testament und so. Das Evangelium ist einmal vom griechischen Wortsinn her eine Nachricht, die mein Leben verändert. Also zum Beispiel, da waren doch jetzt die arabischen Terroristen in israelischen Gefängnissen und die wurden frei. Und irgendwann wird das passiert sein, dass in die Zelle einer reinkommt und sagt, da ist was ausgehandelt worden im Grenzpunkt Eretz und nach diesem Ding werdet ihr übermorgen freigelassen. Das ist ein Evangelium. Eine Botschaft, die das Leben dieser Leute auf den Kopf stellt, und das ist eine Nachricht, wo ich gar nichts dafür tun kann, da wird nichts dafür bezahlt, das ist eine Nachricht, die empfängt man. Berühmtestes Beispiel für ein Evangelium ist ein Bote, der von der Schlacht kommt und der Stadt, der Bevölkerung in der Stadt mitteilt, keine Angst mehr, ist alles gelöst, die Feinde sind geschlagen, ihr braucht keine Angst mehr zu haben, alles ist in Ordnung. Ich nehme immer gerne das Beispiel, an dem ich es deutlich machen will. Einer ist in großer Not, er wird von einem Schuldner wird er beklagt, er hätte das Geld nicht zurückbezahlt, das er doch zurückbezahlt hat. Er sagt, er zeigt doch die Quittung und er findet die Quittung nicht. Und jetzt gibt es ein Gerichtsverfahren und der Richter sagt, ja, wenn Sie nicht nachweisen können, dass Sie das Geld bezahlt haben, müssen Sie die 30.000 Mark eben nochmal zahlen und so weiter. Und da steht er da vor dem Gericht und sagt, ja, was soll ich denn noch tun? Und plötzlich geht die Tür auf und da kommt sein Sohn reingerannt und sagt, Vater, ich habe die Quittung gefunden. Das ist Evangelium, jetzt ist er frei. Muss nichts mehr zahlen, ist alles erledigt. Das Evangelium ist die lösende Botschaft, die Befreiung. Und dieses Wort hat er Paulus genommen und hat gesagt, das ist meine Lebensaufgabe. Ich möchte in der ganzen Welt das Evangelium sagen. Dieses befreiende, lösende 1. Korinther 6 steht es, der Paulus sagt, ich muss,
kann mir niemand verbieten. Und wenn man mich ins Gefängnis sperrt, ich muss das Evangelium predigen, die befreiende Botschaft. Jetzt spüren Sie den Gegensatz.
Die Korinther waren ganz verkrampft im Tun. Die Galater waren sehr gut, wenn er aufpasst. Die Galater waren ganz verkrampft im Tun. Wir müssen doch was tun, wir müssen kämpfen, wir müssen mühen, man muss was tun. Heute ist ja auch dieser Aktionismus in unserer Christenheit ganz, ganz arg verbreitet. Und es ist ja auch oft bedrückend, wenn Christen untätig sind. Tätig sein in der Liebe. Aber es wird oft vergessen, dass gerade das Evangelium ja immer die größte Tat der Liebe auslöst. Wo einer das Evangelium begriffen hat, da ist plötzlich das Leben umgekrempelt. Wer das wirklich entdeckt hat, was Jesus an uns tut, der ist so erfüllt von einer Freude und sagt, Mensch, mein Leben ist mir neu geschenkt. Ich muss es jetzt verströmen, ich will es hingeben. Darum hat der Paulus immer wieder gesagt, ein Christ kann nur von dem her leben. Von der empfangenen Freude, so wie die ersten Christen davon überwältigt waren. Ach, er hat mir ja alle Schuld erlassen. Und Christus ist bei mir. Und dann war eine Kraft da, die sie hat laufen lassen ohne Ende und tätig werden lassen. Das war die Kraft der ersten Christen, die Kraft des Evangeliums. Und deshalb sagt Paulus, mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lassen habt von dem, der euch berufen hat. Warum habt ihr das eigentlich noch im Glauben rumgedreht? Das haben wir vorhin gesagt, das sind Kinderkrankheiten. So einen Menschen, der zum Glauben kommt, ein ganz großer Moment, wenn er seine Schuld vergeben bekommt. Das kann ich gar nicht fassen. Hat Jesus alles bei mir durchgestrichen. Und dann kommt es nach ein paar Monaten, dass dieser Mensch plötzlich ganz, wir sagen, gesetzlich wird. Er wird ganz verkrampft, er verurteilt alle anderen, sagt, ja, die machen es ja viel zu leicht und ich, dann wird er, blickt er auf andere runter und dann wird er auf einmal, sagt er, aber ich mache da alles recht. Er lädt gar nicht aus der Freude der empfangenen Vergebung. Das ist ja immer bloß der Grund, dass man gar nicht mehr sieht, wie selber man im Sumpf der Verzagtheit drinsteckt. Je länger Sie Christ sind, umso mehr müssen Sie sagen, das, was der Paulus schreibt, ist ja richtig. Ich kann mich aus dieser gegenwärtigen Welt gar nicht selber retten. Was meint er denn mit dieser gegenwärtigen, argen Welt? Jetzt haben wir so schöne Sommerlandschaft, heute so einen herrlichen Sommertag. Was meint der Paulus mit gegenwärtigen, argen Welt? Schall im Schwimmbad oder wandern oder gut zu Abendessen. Wir genießen das Leben in vollen Zügen. Was ist diese gegenwärtige, arge Welt? Dass in uns allen, solange wir leben, ein Putzen drin steckt, der gegen Gott arbeitet. Hat jeder von uns zu kämpfen. Dass wir keine Lust haben zum Gesetz Gottes, dass wir keine Freude haben zum Bibellesen, dass wir uns auflehnen gegen Gott und dass tief in uns das drin steckt. Dass da hochkommt der Hass und die Leidenschaften und wir sind ja ein Stück dieser Welt. Nicht dieser schönen Welt, wie sie Gott geschaffen hat, wo man noch der schöne Glanz sieht, sondern dieser Welt des Widerspruchs, des Antichristlichen, das da drin steht, steckt doch in meinem Herzen drin. Es ist immer wieder die Versuchung von Christen gewesen, dass sie versucht haben, mit strengen Vorschriften oder mit Vermahnungen oder mit Paragraphen oder was, das einzuengen. Ist ja immer wieder eine Versuchung gewesen, dass man sagt, jetzt bilden wir eine reine Gemeinde. Da darf keiner mehr dazu, der falsch ist. Ja, wer sitzt denn eigentlich nur drinnen? Da gibt es ja gar keinen mehr, der da drin sein kann. Weil man wirklich echt ist. Und deshalb sagt der Paulus, wie habt denn ihr euch abwenden lassen von diesem einem Anfang? Es gibt doch gar kein anderes Evangelium als das eine. Dieses Wort, Galater 1, Vers 9, Galater 1, Vers 8, war ja damals bei der Bekenntnisbewegung kein anderes Evangelium das Motto. Mit dieser Kundgebung in der Westfalenhalle, mir hat das immer sehr gefallen. Die Bekenntnisbewegung ist da oft darüber angegriffen worden, aber eins hat sie für sich gehabt. Sie hat das Evangelium für sich gehabt, das Neue Testament. Es gibt in der Christenheit keine andere frohe Botschaft. Was hat es in der Zwischenzeit gegeben? Da hat es Befreiungstheologie gegeben, eine Theologie der Revolution und was alles. Es war nie das Evangelium. Das Evangelium bleibt die uralte Tatsache. Und es wird auch im Jahr 2000 genauso der Kern sein, den wir der Welt verkünden. Gottes Liebe sucht dich. Du darfst in deiner Gottesferne umkehren. Jesus Christus ist der, der dir die Schuld vergibt. Jetzt haben wir, man könnte es der moderne Mensch verstehen. Das kann überhaupt niemand verstehen. Das kommt ja nachher im Vers 12, 13, der am nächsten Dienstag, also der Paulus sagt, das kann man mit seinem Kopf auch nicht verstehen, das muss Gott uns offenbaren, da muss Gott uns eine Enthüllung tun, da muss er den Riegel wegnehmen, da muss er uns überwältigen, damit wir es begreifen können. Wir sind Leute, die es gar nicht verstehen können, obwohl es eigentlich so klar ist, so sonnenklar, dass ein Mensch das Evangelium begreift, das kann nur der Heilige Geist durch eine Erleuchtung tun. So ist bei ihm Paulus ja selber gewesen. Er hat sich ja lang dagegen gewehrt, da ist der Sturm gelaufen. Er hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein, was die Christen verkünden. Er hat eine Feindschaft gehabt. Dass in unserer Zeit noch einmal das geschehen ist, dass in einer furchtbaren Weise eine Abwendung gekommen ist von dem einen Evangelium des Heils. Dass wir sagen, es gibt kein anderes Heil, keine andere Rettung für einen Menschen, als dass er von der Vergebung Jesu herkommt. Wir sagen heute immer wieder, wir evangelisieren, wie machen wir das, dass wir einem Menschen herkommen? Das ist mit der Versuchung, ich finde das toll, wir müssen das ja irgendwie übersetzen. Wir müssen ja dem anderen Menschen uns verständlich machen. Aber passiert natürlich immer wieder der Fehler, dass wir bei dem Übersetzen plötzlich eine Sprache sprechen, wo wir dem Menschen es erklären wollen und wir haben die Sache gar nicht mehr drin. Ja, oft die Sache, ich möchte immer einem erklären und dann fange ich an und dann verteidige ich und dann gebe ich. Aber irgendwo muss ich es doch sagen, so wie wir gesagt haben, die vier geistlichen Gesetze. Ich bin ein Mensch und der unter Sünde lebt. Es gibt nur einen Weg zu Gott, Bekenntnis meiner Schuld in der Buße, die Vergebung des Blutes Jesu, der für mich gestorben ist. Und das neue Leben, das Christus in mir Wohnung nimmt. Das Evangelium. Und dieses Evangelium, wir haben am Sonntag von der Gründung der Gemeinde gesprochen, ist das, was in aller Welt zum Wachsen der Gemeinde führt. Aber auch in unserem Land. Es ist noch nie ein Mensch anders zum Glauben an Jesus gekommen, als über diese Erkenntnis. Durchs eine Evangelium. Es gibt keinen anderen Weg zu Christus. Andere sagen, ich möchte Schweigen tun. Das können wir nicht Schweigen machen. Sicher. Eine, was der Paulus erwähnt, ist immer nur die Ehefrau. Die soll nicht der Mann anpredigen. Aber das Einzige, was der Paulus sagt, ohne Worte. Aber sonst müssen wir es immer irgendwann einmal erklären. Wir können lange neben einem leben, aber irgendwann müssen wir mal ihm sagen, du sagst, das war für mich die befreiende Nachricht, wie Jesus in meinem Leben die Schuld vergeben hat. Es gibt gar kein anderes Evangelium als dies eine. Und geht Paulus so weit und sagt, wenn einer ein anderes Evangelium predigt, da steht das griechische Wort, der sei verflucht, anathema. Sie wissen, dass dieses Wort in der Kirchengeschichte das schlimmste Wort war, wenn die Kirche etwas verbannt hat, auf den Index geschrieben, so wie sie es dann nannte. Das war die Bannung eines Menschen. Die Kirche hat es dann benutzt und hat sogar einen Martin Luther wegen seiner Evangeliumsverkündigung mit dem Bann belegt. Päpstlichen Bann. So unheimliche Sache. Das Anathema, ich würde sagen, ich bin kein Apostel, ich bin sehr vorsichtig mit dem Anathema. Aber wir können jedenfalls in gar keiner Weise damit spielen und sagen, das ist alles nicht so schlimm und wir wollen doch lieb sein zu Menschen. Wir müssen sagen, hier ist eine ganz gefährliche Linie, dass man an Menschen furchtbar schuldig werden kann. Dass man Menschen vom Glauben wegführt, indem dieses Evangelium verdreht wird zu einer anderen Lehre, die den Menschen erdrückt und ihm das Heil vorenthält. Es war durch die Jahrhunderte immer wieder so, wenn dieses Evangelium plötzlich wieder entdeckt wurde, waren plötzlich Leute in einer Zeit, Matthias Claudius oder Johann Georg Hamann oder in der Erweckungsbewegung, wir haben vorhin das Lied von Krummacher gesungen, bei der Krummacher-Familie. Es war dann noch im Siegerland, hat es angefangen in einer Wohnstube, da war der Erste zum Glauben gekommen, hat gemerkt, ich stehe vor Gott mit meinen Fehlern. Man kann es bloß an sich selber entdecken, so wie es der Luther an sich selber erlebt hat, was Buße heißt. Erzählt der anderen davon. Die sind getroffen von diesem Wort. Sie lesen miteinander in der Bibel. In unserem neuen Gesangbuch ist so jetzt das schöne Lied drin von dem Engländer Lüth. Herr Englischlehrer, ich hoffe, dass man es richtig ausspricht. L-Y-T-E, aber den Namen weiß man sowieso nicht, wie man es im Englischen ausspricht. Herr, bleib bei uns, Herr. Dieses Abendlied, das im Süddeutschen Rundfunk immer kam, Sie wünschen, wir spielen als Melodie. Gell? Als junger Kerl Medizin studieren wollen oder keinen Studienplatz kriegen oder Theologie schließen, aus Verzweiflung gemacht und wie man dann so reinrutscht. Und ist als junger Pfarrer in einer Gemeinde und muss plötzlich im Nebenort einen Kollegen besuchen, der im Sterben liegt. Ja gut, er geht rüber und setzt sich an das Sterbebett hin. Und dann sagt der Pfarrer plötzlich, ich kann nicht sterben. Eine ganz schlimme Sache in meinem Leben, ich kann mit niemandem drüber sprechen. Und dieser Pfarrer Lüth sagt ja, weiß ja nicht, was man machen soll, weil er selber nichts geglaubt hat. Und dann war er so verzweifelt und schließlich habe ich gesagt, jetzt nehmen wir einfach mal Bibel her und lesen. Und dann fingen die beide an, obwohl sie beide Theologen waren, der eine im Sterben, der andere wollte ein junger Seelsorger sein, das Evangelium zu begreifen. Und dann starb der alte Pfarrer im Frieden und der junge Pfarrer hat ein Evangelium gefunden und sagte, von dem Tag ab habe ich nichts mehr predigen wollen als dieses Evangelium. Ich will den Menschen zeigen, Jesus ist der, der deine Schuld vergibt. Und die ganzen anderen Fragen, wie wir sagen, wie können wir heute als in der Politik Christ sein, da muss ja einer dann die Weisheit und Erkenntnis Gottes haben. Aber das Evangelium, aus dem heraus wir neue Menschen werden, errettet werden von der argen Welt, kann doch nur aus dem Evangelium kommen. Das ist im Vers 4 beschrieben, dieser Jesus Christus mit seinem Frieden, mit seiner Gnade sei bei euch. Jetzt muss ich noch was zu den ersten Versen sagen. Paulus beschreibt da kurz, in welcher Autorität er das sagt. Als Apostel. Und er sagt, die Verkündigung des Evangeliums beruht nicht auf irgendeinem menschlichen Auftrag. Und das hat auch nicht irgendein Kreis von irgendwelchen urchristlichen Verantwortlichen und Funktionären irgendwo beauftragt, sondern das ist eine Autorität, die von Christus selber kommt und von Gott dem Vater. Die apostolische Autorität ist der Grund unseres Glaubens. Wir sagen immer wieder, unsere Gemeinde ist gebaut auf den Grund der Apostel und der Propheten. Und dieses Wort, was uns die Propheten als Wort Gottes gesagt haben, und das, was uns die Apostel enthüllt haben, das ist für uns das verbindliche Wort. Und der Paulus sagt, ich lasse das überhaupt nicht in euer Urteil kommen oder in euer Kritisieren, weil ich es vor meinem Herrn verantworte. Und das unterliegt nicht eurer Prüfung und eurer Beurteilung. Ungeheuer, wie der Paulus hier argumentiert wieder für unsere Zeiten, sagt, das ist die Basis und ohne dieses gibt es kein Evangelium. Und selbst wenn Engel vom Himmel käme, er kann kommen mit welcher Autorität er auch will, er kann dieses eine, was in der Offenbarung Jesu Christi geschehen ist, nicht ausrotten. Und das ist jetzt schön, wenn wir das heute haben, wieder für uns als Korrektur und als Hinweis. Mit was will ich Sie in diese Nacht hinein entlassen? Es ist eine ganz große Freude für uns, dass Jesus sich uns dargibt. Es ist das Geschenk, dass ich empfangen darf, leben darf aus der Freude. Wir hatten am Sonntag das schöne Wort, wo der Paulus sagt, wir sind tüchtig gemacht. Wir sind die Geheiligten. Er hat uns jetzt heilig gemacht durch seine Vergebung. Wir sind brauchbar zum Dienst. Er hat uns versetzt aus dem Machtbereich der Finsternis. Durch diese große Botschaft des Evangeliums ist der Dienst möglich. Aus Dankbarkeit und Freude darf ich ihm dienen.